Ja, liebe Gemeinde, am 1. Januar 26 haben wir eine wichtige chronologische Linie überschritten. Wir haben 25 Jahre des neuen Jahrhunderts hinter uns gelassen. Das 21. Jahrhundert ist bereits ein Vierteljahrhundert alt. Wie üblich wurde und wird Bilanz gezogen, es wird zurückgeschaut, analysiert, aus politischer Sicht, aus wirtschaftlicher Perspektive. Es werden Statistiken gemacht, es werden Prognosen für das neue Jahr 26 gemacht. Ja, das erste Vierteljahrhundert des 21. Jahrhunderts stand zum einen ganz im Zeichen von Kriegen. Die Wikipedia zählt zurzeit, führt 36 Kriege und Konflikte auf. Hier nur einige Beispiele. Der Startschuss, haben wir gerade in den Bildern gesehen, war 9/11, der 11. September 2001 mit dem Einschlag von zwei Flugzeugen in das World Trade Center in New York. Daraufhin folgten der Krieg in Afghanistan, der dauerte 20 Jahre, von 2001 bis 2021. Der Irakkrieg 8 Jahre, der Bürgerkrieg im Südsudan 5 Jahre. Seit 2014 der Krieg gegen den Islamischen Staat, über 11 Jahre. Seit 2022 die Invasion Russlands in die Ukraine, fast 4 Jahre. Und seit 2023 der Krieg in Israel und Gaza und darüber hinaus über 2 Jahre lang. Noch nicht ganz vergessen haben wir die Corona-Pandemie, die weltweite Corona-Pandemie, die unsere Welt seit 2019 etwa 4 Jahre lang in Atem gehalten hat. Wir wurden dramatisch eingeschränkt in unserer Bewegungsfreiheit, in unserer Versammlungsfreiheit und in unserer Freiheit, über die Wahl medizinischer Schutzmaßnahmen selbst zu entscheiden. Das Jahr 25 war wie kein anderes davor von KI geprägt, von der künstlichen Intelligenz, die Einzug gehalten hat in unsere Welt, in unsere Wirklichkeit und sich immer weiter und schneller und massiver ausbreitet. Wir wollen heute das erste Vierteljahrhundert des 21. Jahrhunderts aus biblisch-prophetischer Perspektive betrachten und einordnen und uns die Frage stellen, leben wir 2026 in der Endzeit? Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt am 28. Januar, 85 Sekunden vor Mitternacht. So nah sehen die Forscher des Bulletin of the Atomic Scientist die Welt vor einer Katastrophe. Das zuständige Science and Security Board begründet die Verschärfung mit wachsenden Nuklearrisiken, unregulierten Technologien wie künstliche Intelligenz, zunehmenden biologischen Gefahren und der anhaltenden Klimakrise. Das Komitee sieht unsere Welt damit so nah am symbolischen Katastrophenpunkt wie nie zuvor. Doch viel wichtiger als das, liebe Freunde, was die Politiker, die Wissenschaftler und die Gesellschaftsexperten sagen, ist das, was der Gott des Universums zu sagen hat. Theologen schätzen, dass mindestens 25% der Bibel, 25% prophetische Texte sind. Das heißt, Texte, die die Zukunft vorhersagen. Und während wir Rückschau halten auf das nun vergangene erste Vierteljahrhundert dieses Jahrhunderts, sollten wir Christen uns die Frage stellen, wie ordnen wir die letzten 25 Jahre und das Jahr 26 biblisch-prophetisch ein? Das Erstaunliche, das Einzigartige an der biblischen Prophetie ist die Tatsache, dass sie die Zukunft präzise voraussagt. Jahrhunderte, manchmal Jahrtausende im Voraus redet Gott über die Zukunft und klärt uns auf, manchmal mit erstaunlichen Details über das, was kommt. Gott sagt seinem Volk in Jesaja 46 und damit auch der ganzen Welt, denkt an das, was ich früher getan habe, sagt der Herr. Das heißt, ich habe in der Vergangenheit bereits über die Zukunft geredet und Dinge sind eingetroffen und haben sich genau so erfüllt, wie ich geredet habe. Ich allein bin Gott und sonst keiner. Niemand ist mir gleich. Ich kündige an, was geschehen wird, lange bevor es eintrifft. Und das sage ich euch. Wenn ich etwas plane, dann wird es auch ausgeführt. Alles, was ich mir vornehme, das tue ich auch. So ist unser Gott. Und ich möchte mit euch zusammen heute in die Bibel hineinschauen mit der Fragestellung, welche Entwicklungen in den letzten 25 Jahren können wir als Zeichen des herannahenden Endes erkennen? Zeichen, die uns die Bibel im Zusammenhang mit der Endzeit nennt. Bevor wir damit beginnen, möchte ich noch einmal kurz definieren, was wir unter Endzeit verstehen. Endzeit im engeren biblischen Sinne ist die Zeit, die der sichtbaren Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus auf diese Erde unmittelbar vorausgeht. Für diese Zeit haben die Propheten in der Bibel, die Apostel und auch Jesus selbst uns Zeichen und Entwicklungen genannt, die, auf die wir schauen sollen, die wir beobachten sollen, um zu erkennen, dass Jesus bald wiederkommt. Nun, weil unsere Zeit begrenzt ist, möchte ich heute drei Faktoren nennen, die uns anzeigen, dass wir in der Endzeit leben. Der erste Faktor, das sind die Entwicklungen in und um Israel. Wir müssen verstehen, wenn es um die Endzeit geht, muss unser Blick immer zuerst auf Israel gerichtet sein. Israel war schon immer und ist auch heute noch Gottes Zeiger an der Weltuhr. Daran wird sich nichts ändern. Dem kann sich auch unsere Welt nicht entziehen, auch wenn sie das vielleicht möchte. Ob die Politiker, die Medien, auch die einfachen Beobachter der Weltgeschichte es wollen oder nicht, sie mussten auch in den letzten 25 Jahren und insbesondere wieder neu in den letzten 2 Jahren gezielt und verstärkt auf diesen kleinen Staat im Mittleren Osten schauen, auf Israel. Insbesondere seit dem 7. Oktober 2023 steht Israel ja wieder im Fokus der Weltöffentlichkeit, fast täglich in den Nachrichten. Israels Feinde haben am 7. Oktober und danach einen weiteren Versuch gestartet, Israel, das Land der Juden, von der Weltkarte zu löschen. So wie sie es immer wieder im Verlauf der letzten Jahrhunderte versucht haben. Wie es im Psalm 83, Vers 5 heißt, wohlan, sprechen sie, lasst sie uns ausrotten, dass sie kein Volk mehr seien und des Namens Israel nicht mehr gedacht werde. Aber alle Versuche der Feinde blieben auch dieses Mal ohne Erfolg. Israel kämpfte wieder gegen eine Überzahl von feindlichen Armeen und Israel blieb siegreich. Die Juden mussten gleichzeitig zum Teil an 7 Fronten kämpfen und hatten und haben Erfolge vorzuweisen. Der Plan der Feinde ging nicht auf. Nun, diese Tatsache, liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, hat keine logische menschliche Erklärung. Die Erklärung ist biblisch und göttlich. Sie beginnt mit der Verheißung Gottes an den Gründungsvater Israels, Abraham. Gott sagt zu ihm, ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Die Feinde Israels werden immer scheitern. Gott sagt zu Jesaja, denn so spricht der Herr Zebaoth, nachdem seine Herrlichkeit mich gesandt hat zu den Völkern, die euch berauben. Wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. Das sagt Gott selbst. Bei Jeremia lesen wir, so spricht der Herr, der die Sonne zum Tage, dem Tage zum Licht gibt, und den Mond und die Sterne der Nacht zum Licht bestellt, der das Meer bewegt, das seine Wellen brausen. Herr Zebaoth, das heißt Herr der Heerscharen, Herr der himmlischen Armeen ist sein Name. Wenn jemals diese Ordnungen, so der Ablauf der Tages- und Nachtzeit, die Jahreszeiten, wenn jemals diese Ordnungen vor mir ins Wanken kämen, spricht der Herr, so müssten auch die Nachkommen Israels aufhören, ein Volk zu sein vor mir ewiglich. Mit anderen Worten, sagt Gott, das wird nie geschehen. Noch stehen die Ordnungen des Himmels. Noch wechseln sich Tag und Nacht und die Jahreszeiten ab. Noch gelten alle physikalischen Gesetze. Und deshalb, noch steht Israel da als Zeugnis der Treue und der Wahrhaftigkeit der Verheißungen Gottes. Allerdings, und hier gibt es häufig ein Missverständnis, dürfen wir eine wichtige Erkenntnis nicht ausblenden. Nämlich, wenn die Bibel sagt, dass Gott Israel schützt und dass er über seinem Volk wacht, dann sagt die Bibel nicht, dass die Politiker Israels alles richtig machen, dass alles gut läuft in Israel und dass das Volk der Juden gerecht und fromm ist. Nein, das sagt die Bibel an keiner Stelle. Im Gegenteil, sehr oft ermahnt und kritisiert Gott sein Volk. Das bedeutet eben nicht, dass alles, was in Israel geschieht, auch von uns gut geheißen werden muss. Auch die Juden sind Sünder, wie alle anderen Völker auch. Leider sind sie in ihrer Mehrheit gottlos und glauben nicht an ihren Messias, Jesus Christus. Und doch schützt Gott dieses Volk, weil er es versprochen hat. Er hat es zugesagt. Er ändert seine Meinung nicht. Er ist treu und Gott hält seine Verheißungen immer. Diese Verheißungen hat er dem Gründungsvater Israels Abraham gegeben, seinen Nachkommen Isaak, Jakob, dem König David. Und davon wird der Gott Israels niemals abrücken. Er kann es nicht. Er kann nicht lügen. Er ist wahrhaftig. Und deshalb ist es ein sinnloses und absurdes Unterfangen, wenn ein Volk sich zum Ziel setzt, Israel zu schaden oder dieses Volk zu vernichten. Aber das war nicht immer so, dass Gott sein Volk vor den Feinden geschützt hat. Gott bestrafte sein Volk immer wieder für ihre Gottlosigkeit und für den Götzendienst. Jesus sagt zum Beispiel kurz vor seiner Kreuzigung das Gericht über die Juden voraus, weil sie den Messias abgelehnt haben. Sie werden, sagt Jesus, in die Verbannung weggeführt werden. Sie werden zerstreut werden in alle Länder der Welt. Lukas 21, 24. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Heiden. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden bis, hier setzt Gott eine Frist, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Diese Strafe Gottes ist eingetreten, wie wir wissen. Gott ist wahrhaftig. Aber sie war eben von vornherein zeitlich befristet, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Und am Ende dieser Frist, die Gott gesetzt hat, noch vor der Wiederkunft des Messias Jesus Christus, werden die Juden in ihr Land zurückkehren, hatte Gott auch verheißen. Sie werden wieder ein Volk und ein Staat sein, und zwar, wenn die Zeiten der Heiden eben erfüllt sind. Was meint Jesus damit? Nun, wir wissen, nachdem die Juden den Messias verworfen haben, hat sich Gott in seiner Gnade allen Völkern der Welt, den sogenannten Heidenvölkern, zugewandt. Jesus hat die Mauer, die bis dahin zwischen Juden und Heiden bestanden hat, kein Heide durfte jemals in den Tempel gehen, abgebrochen. Das Evangelium ging hinaus in alle Welt und es gilt allen Völkern. Die neutestamentliche Gemeinde Jesu wurde am Pfingsttag gegründet und sie wird bis heute gebaut. Aber offensichtlich hat Gott diese Zeit begrenzt. Und er hat auch die genaue Zahl der geretteten Menschen aus den Nationen der Welt, die zu dieser Gemeinde dazugehören sollen, festgelegt. Paulus verrät uns dieses Geheimnis im Römerbrief Kapitel 11. Paulus sagt, denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren bis. Und hier wird uns wieder eine Grenze gesetzt, eine Frist, bis die Vollzahl, die volle Zahl der Heiden eingegangen ist, gerettet wurde. Und so dann wird ganz Israel gerettet werden. Nachdem das geschehen ist, nachdem die volle Zahl aus den Heidenvölkern gerettet ist, die Gott bestimmt hat, diese Zahl, wird ganz Israel gerettet werden. Wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Es gibt eine Möglichkeit, diese Aussage zu verstehen. Und diese Möglichkeit wird in der neuen Genfer Übersetzung gut wiedergegeben. In der neuen Genfer Übersetzung heißt es, es stimmt, dass ein Teil von Israel sich verhärtet hat, aber das wird nur so lange dauern, bis die volle Zahl von Menschen aus den anderen Völkern zum Glauben gekommen ist. Eine Zahl, die Gott eben bestimmt hat. Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, wird ganz Israel gerettet werden. Das würde bedeuten, Gott hat eben eine genaue Zahl von Menschen aus nichtjüdischen Nationen bestimmt, die gerettet werden sollen und zur Gemeinde Jesu dazugehören sollen, bevor der Herr dann seine besondere Heilsgeschichte mit dem jüdischen Volk wieder aufnimmt und die noch ausstehenden Verheißungen an Israel erfüllt. Die zweite Möglichkeit, diese Aussage zu verstehen, ist folgende. Es müssen Vertreter von jedem Volk, jeder Nation, jeder Sprache und jedem Stamm gerettet sein und zur Gemeinde Jesu hinzugefügt werden, bevor Jesus wiederkommt. Dafür sprechen mindestens zwei prophetische Vorhersagen der Bibel. Einmal sagt Jesus in Matthäus 24, Vers 14, und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zum Zeugnis, allen, ohne Ausnahme. Und dann wird das Ende kommen. Nach dieser Vorhersage des Herrn Jesus kann das Ende eben nicht kommen, bevor das Evangelium allen Nationen verkündigt worden ist. Es ist interessant festzustellen, dass das Evangelium noch nie so schnell, so effektiv und so global umfassend verkündigt werden konnte wie heute, nicht wahr? Im Zeitalter der modernen Medien, auch im Zeitalter von KI. Auch KI trägt eben dazu bei, dass das Evangelium sehr schnell in alle Winkel der Welt gelangen kann. Das ist auf dieser Seite, auf der einen Seite eben ein Segen. Die zweite Bibelstelle, die diese Sichtweise auch bestärkt, kommt aus dem letzten Buch der Bibel der Offenbarung. Es ist eine Szene, die sich vor dem Thron Gottes im Himmel abspielt. Offenbarung 7, Vers 9. Nach diesem sah ich, sagt Johannes, und siehe, eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen, stand vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Die große Menge geretteter Menschen vor dem Thron Gottes besteht aus Menschen aus jeder Nation, jedem Stamm, jedem Volk und jeder Sprache. Das könnte die Bedeutung dieses Ausdrucks, die volle Zahl der Nationen, sein. Wenn Vertreter eines jeden Volkes in die Gemeinde integriert sind, dann kommt Jesus zurück und wird Israel retten. Wir stellen fest, die Zeiten der Heidenvölker, zu denen auch wir gehören, gehen offensichtlich zu Ende. Warum? Erstens, die Zerstreuung des Volkes Israel hat ein Ende. Wir haben auch ein konkretes Datum, 14. Mai 1948. An dem Tag wurde dieser moderne Staat Israel gegründet. Die Juden kehrten in ihr Land zurück. Und zweitens, Jerusalem wird nicht mehr von den Heiden zertreten. Das heißt, ist nicht mehr besetzt von Heiden. Jesus sagt, das ist ein Zeichen. Juden werden zerstreut sein, bis die Zeiten der Heiden ein Ende haben und bis die Zerstreuung Jerusalems, Zertretung Jerusalems ein Ende hat. Der Ostteil Jerusalems wurde im Sechstagekrieg 1967 von den israelischen Soldaten zurückerobert. Seit damals gehört den Juden die ungeteilte Stadt Jerusalem ganz. 1980 verabschiedete die Knesset schließlich das Grundgesetz Jerusalem, Hauptstadt Israels, welches das vereinte Jerusalem als unteilbare Hauptstadt festschreibt. Die USA haben dann schließlich als erstes Land im Dezember 2017 als erster Staat Jerusalem offiziell als Hauptstadt Israels anerkannt und ihre Botschaft dann eben auch nach Jerusalem verlegt. Daraus können wir folgenden Schluss ziehen. Die volle Zahl der geretteten Menschen aus den Nationen muss bald komplett sein. Was wird als nächstes geschehen? Nun, zunächst einmal für uns als Gemeinde, wir müssen jederzeit mit der Entrückung der Gemeinde rechnen. Und dann, wir haben es gelesen, der Erlöser wird kommen und die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Wenn er erscheint, werden sie sich zu ihm bekehren. Sie werden ihn von Angesicht sehen. Jesus wird ihre Sünden vergeben und er wird einen neuen Bund mit ihnen schließen, wie er es versprochen hat. Ja, Israel ist Gottes Zeiger an der Weltuhr. Gott sagt in Hesekiel 36, denn ich will meinen großen Namen, der vor den Völkern entheiligt ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt, ihr Juden, ihr habt meinen Namen entheiligt, wieder heilig machen. Und die Völker sollen erfahren, dass ich der Herr bin, spricht Gott der Herr, wenn ich vor ihren Augen an euch, an den Juden zeige, dass ich heilig bin. Wie? Wie wird Gott das zeigen? Denn ich will euch aus den Völkern herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Dieses Zeugnis ist da. Gott hat es aufgestellt. Es ist für alle Welt sichtbar. Niemand kann es leugnen. Sie kehren immer noch zurück, ja? Und diese neue Antisemitismuswelle zwingt viele, die es bisher überhaupt nicht wollten, nach Israel auszuwandern. Im Jahr 25 hat die Bevölkerung Israels die Marke 10 Millionen Marke überschritten. Allein aus Frankreich sind im letzten Jahr 3.300 Juden wegen des zunehmenden Antisemitismus in Frankreich nach Israel ausgewandert. Gott sagt bei Hesekiel 37, so spricht Gott der Herr, siehe, ich will die Kinder Israel aus den Heidenvölkern zurückholen, unter die sie gekommen sind, und sie von ringsumher sammeln und sie in ihr Land führen. Und ich werde sie im Land, auf den Bergen Israels, zu einem einzigen Volk machen. Sie sollen alle nur einen einzigen König haben. Sie sollen auch künftig nicht mehr zwei Völker bilden, noch in zwei Reiche zerteilt werden. Und wir sehen mit unseren eigenen Augen, dass das der Fall ist. Israel ist nicht mehr in zwei Reiche geteilt. Das war nach Salomo der Fall. Israel wurde geteilt, getrennt. Es gab das Nordreich Israel, das Südreich Juda. Das ist heute nicht mehr der Fall. Sie sind ein Volk. Halten wir also noch einmal fest. Ein besonderes Zeichen der Endzeit in unseren Tagen ist die Tatsache, dass die Juden in ihr Land zurückgekehrt sind und dass Israel im Mittelpunkt der Weltereignisse steht. Das geschieht, weil das prophetische Wort der Bibel sich erfüllt. Dafür gibt es keine andere Begründung. Gott hat es versprochen und Gott hat es ausgeführt. Die Zeiten der Heiden gehen zu Ende und die Vollzahl von ihnen, die gerettet werden sollen, die Gott natürlich alleine kennt und bestimmt hat, ist fast voll. Was hat das mit meinem und deinem persönlichen Glaubensleben zu tun? Sehr viel. Zum einen zeigt uns diese Entwicklung, dass Gott seine Verheißungen immer hält. Sein Wort geht immer in Erfüllung. Ja, Gott nimmt seine Versprechungen sehr ernst. Er rückt niemals davon ab. Die Verheißungen Gottes, die er vor Jahrtausenden Abraham, Isaak, Jakob, dem König David, anderen Propheten gegeben hat, sie erfüllen sich. Wenn auch Jahrhunderte später, aber vor unseren Augen erfüllen sie sich. Diese Tatsache muss meinen und deinen Glauben stärken. Nicht wahr? Gott ist treu. Er hält sein Wort immer. Und er hält sein Wort auch mir und dir gegenüber. Bei ihm gibt es keine Ausnahmen. Er hat uns verheißen, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Hast du den Sohn? Glaubst du an Jesus, dann hast du ewiges Leben. Gott ändert seine Zusage niemals. Er hat gesagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Hast du deine Sünden bekannt? Dann hat Gott dir vergeben und dich gerecht gesprochen. Er hat gesagt, oder Johannes sagt, das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Glaubst du an den Namen des Sohnes Gottes? Dann hast du ewiges Leben. Das wird sich niemals ändern. Gott ist treu. Halte fest an den Verheißungen Gottes. Halte fest am Evangelium. Das Fundament des Wortes Gottes ist fester als das Fundament unserer Erde, von dem wir doch meinen, dass es so fest wäre, nicht wahr? Jesus hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nie vergehen. Sein Wort ist also fester als das Fundament unserer Erde. Der zweite Faktor, der bestätigt, dass wir in der Endzeit leben, ist der Abfall vom Glauben und das moralische Chaos in der Welt. Der Abfall vom Glauben und das moralische Chaos in der Welt. Die Bibel spricht an mehreren Stellen vom Abfall, der kommen wird, bevor Jesus wiederkommt. Wenn es in der Geschichte Israels zum Abfall kam, und es kam wiederholt zum Abfall vom Glauben in diesem Volk Gottes, dann war das immer damit verbunden, dass das Volk Gottes sich von dem Wort Gottes abwandte, es nicht wahrhaben wollte, es verleugnete, sich nicht mehr daran hielt und sich dann dem Götzendienst zuwandte, unweigerlich. Und das führte immer zu Unmoral, zu sozialer Ungerechtigkeit und egoistischem Lebenswandel. Und früher oder später folgte darauf immer Gottes Gericht. Und das prophetische Zeugnis der Bibel ist hier sehr eindeutig. Bevor Jesus wiederkommt, wird es den größten Abfall vom Glauben innerhalb der Christenheit geben. Paulus schreibt darüber ausführlich in seinen Briefen, zum Beispiel im 1. Timotheusbrief 4, Vers 1. Paulus sagt, der Geist Gottes hat aber allerdings unmissverständlich vorausgesagt, dass am Ende der Zeit manche vom Glauben abfallen werden. Sie werden sich irreführenden Geistern zuwenden und auf Lehren hören, die von dämonischen Mächten eingegeben sind. Er schreibt den Christen in Thessalonich darüber Folgendes: Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst vor dem Wiederkommen Jesu der Abfall kommen und der Mensch der Sünde, das ist der Antichrist, geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens. Das moderne Wort, das heute gerne benutzt wird, ist nicht Abfall vom Glauben, sondern Dekonstruktion des Glaubens. Diese Dekonstruktion des Glaubens hat dazu geführt, dass viele Christen den biblischen Glauben komplett verlassen haben, aufgegeben haben. Und es gibt dafür sogar eine neue Bezeichnung. Diese Menschen bezeichnen sich manchmal als Ex-Evangelikal, ehemalige Evangelikale. Der Abfall vom Glauben innerhalb des Christentums hat neue Tiefen erreicht. Gender, Ideologie, Ehe für alle innerhalb der Kirche, LGBTQ-Agenda, der rasant ansteigende Okkultismus, Götzendienst, der unweigerlich immer damit einhergeht, die Rechtfertigung des millionenfachen Tötens der Kinder, der Abtreibungen in unserer Welt mit der Unterstützung von Politik und Kirchen. Auch das war übrigens in Israel immer wieder der Fall. Wenn sie dem Götzendienst verfallen waren, haben sie auch Kinder den Götzen geopfert und getötet. Gegenwärtig werden jedes Jahr ca. 73 Millionen Kinder im Mutterleib getötet. 73 Millionen, ein großes Volk, jedes Jahr. Die höchsten Abtreibungsraten übrigens verzeichnen Regionen in Afrika, im Nahen Osten und in Lateinamerika. In Deutschland sterben jedes Jahr rund 100.000 Kinder im Mutterleib. Jedes Jahr wird damit eine Menschenmenge so groß wie die Bevölkerung von Siegen oder Göttingen ausgelöscht. Manchmal fragt man sich, wie weit kann diese Entwicklung noch abwärts gehen? Gibt es einen noch tieferen Abfall? Und ja, es geht scheinbar immer wieder noch tiefer abwärts. Ein Beispiel dafür war die kirchliche Segnung von vier Männern von einer evangelischen Pfarrerin im letzten Jahr. Die Medien haben davon berichtet, weil es vermutlich etwas Neues war, eine Sensation. Polygamie mit Segen der Kirche. Pfarrerin traut vier Männer zu einem Ehepaar. Feministin und Pfarrerin beschreibt sich Lena Müller, 33, auf ihrem Instagram-Profil. Dahinter sieht man ein Regenbogensymbol. Müller ist Landesjugendpfarrerin der evangelischen Kirche. Man konnte sofort sehen, dass da ganz viel Liebe zwischen ihnen ist, so die Pfarrerin. Und deshalb sei man sich im Team schnell einig gewesen. Was sollte Gott dagegen haben, dass es nun eben vier sind und nicht zwei? Die vier Männer haben sich schon länger gekannt. In diesem Jahr sind sie als Polyamore-Konstellation zusammengekommen. Sie hätten sich einen Trauspruch aus dem 1. Korintherbrief ausgesucht. Klingt doch super, biblisch und fromm, nicht wahr? Die Liebe hört niemals auf. Ja, die biblischen Prophezeiungen über den Abfall innerhalb des Christentums als Zeichen des herannahenden Endes erfüllen sich vor unseren Augen. Das können wir nicht übersehen. Nein, wir erleben noch nicht das Ende der Welt, aber ich denke, wir erleben bereits die Welt des Endes. Der dritte Faktor, die Vorbereitungen auf den Antichristen. Mit dem wachsenden Chaos in unserer Welt wächst auch die Sehnsucht nach dem einen starken Mann, der die Ordnung wiederherstellt. Die Welt ist reif für einen Politiker, der Lösungen anbietet für die immer größer werdenden, ausufernden Probleme in unserer Welt, für die es keine Lösungen gibt. Die Bibel nennt diesen zukünftigen Politiker, der zum Weltdiktator aufsteigen wird, den Antichristen. Johannes sagt im 1. Johannesbrief 2, Vers 18, Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Es gab viele Antichristen, mit anderen Worten, auch damals zu Johanneszeit schon, die im Verlauf der Geschichte die politische Bühne dieser Welt betreten und auch wieder verlassen haben. Einer von ihnen war ganz sicher der römische Kaiser Nero, der die Christen verfolgt und getötet hat. Dazu gehören auch Hitler, Stalin, Mao Zedong und viele mehr. Ja, er hatte im Laufe der Geschichte viele Vorläufer, aber sie alle waren relativ klein und unbedeutend mit ihm, der kommen wird. Denn der letzte Antichrist ist der Antichrist, von dem die Bibel spricht. Er hat verschiedene Namen. Paulus stellt ihn uns unter anderem im 2. Thessalonicher Brief so vor. 2. Thessalonicher 2, ab Vers 3. Er sagt, lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde, so nennt er hier den Antichristen, geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Soweit hat es keiner seiner Vorläufer gebracht. Nicht nur politisch und psychologisch bereitet sich unsere Welt auf die Ankunft des Antichristen vor. Der Satan ist am Werk. Er hat sein Programm. Und er bereitet die Welt vor auf die Ankunft seines Mannes. Die Vorbereitungen laufen auf allen Ebenen, auch wenn die Betroffenen und Beteiligten es überhaupt nicht wissen und nicht checken, woran sie da beteiligt sind. Sie laufen zum Beispiel auch auf der technologischen Ebene. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist sicherlich auch die Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz. Wie ich schon sagte, alle Technologie kann positiv und negativ verwendet und gebraucht werden. Sie kann ein Segen oder auch ein Fluch sein. Und ganz sicher wird sich der Antichrist dieser Technologien bedienen. Laut Experten wird der Einzug dieser künstlichen Intelligenz in unser Leben, unsere Gesellschaft und unsere Welt so stark verändern wie keine andere Technologie zuvor. Es ist tatsächlich eine technische Revolution im Gange, deren Folgen und Ausmaße wir heute noch gar nicht abschätzen können. Diese Technik, wenn man sie missbraucht, immer vorausgesetzt, sie wird missbraucht, ermöglicht die totale Kontrolle der Bürger eines Landes zum Beispiel. Mit Leichtigkeit. Da muss man nur einmal nach China schauen, um zu verstehen, was da auf uns zukommen könnte, nicht wahr? Der gläserne Bürger wird so Realität und die Herrschaft des Antichristen wird für uns immer mehr und mehr begreifbar. Der Nokia-Chef Pekka Lundmark hat auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos Folgendes gesagt. Bis 2030 wird das Smartphone, wie wir es heute kennen, definitiv nicht mehr die gängige Schnittstelle sein. Viele dieser Dinge werden direkt in unseren Körper eingebaut sein. Lundmark sprach über die erwartete Einführung von 6G-Mobilfunknetzen um das Jahr 2030 herum. Wir erleben gerade einen gewaltigen technologischen Wandel. Bis 2030, so prognostizieren manche Experten, würden einige Verbindungstechnologien direkt in unseren Körper integriert sein. Körperintegrierte Technologien können zum Beispiel Gehirn-Computer-Schnittstellen-Produkte etwa von Neuralink und andere sein, einfache Chip-Implantate und so weiter. Hinzu kommt auch die Entwicklung im Finanzsektor, das elektronische Geld, die bargeldlosen Zahlungsmethoden und die mögliche Abschaffung des Bargeldes, die Offenbarung voraussieht und voraussagt, kommen. Diese Entwicklungen bestätigen uns auf erstaunliche Weise die prophetische Vorhersage über die Herrschaft des Antichristen im letzten Buch der Bibel. Dort lesen wir, dass der Antichrist jedem Menschen eine Zahl, eine Nummer vergeben wird. Und dieser Mensch wird die Zahl dann in seinem Körper tragen. An der Stirn oder an der Hand wird uns gesagt. Und ohne diese Zahl wird der Mensch weder kaufen noch verkaufen können. Offenbarung 13, 17. Ohne dieses Kennzeichen, den Namen des Tieres oder vielmehr die Zahl, die für diesen Namen steht, war es unmöglich, etwas zu kaufen oder zu verkaufen. Setzt voraus, dass es kein Bargeld mehr gibt. Unsere Welt wird immer antichristlicher. Hunderttausende steigen jedes Jahr aus den Kirchen aus, allein in Deutschland. Die christliche Moral wird belächelt hierzulande und durch Beliebigkeit ersetzt, wie wir es gerade gesehen und gehört haben. Die Wahrheit des Evangeliums wird selbst von den Kirchen nicht mehr geglaubt und auch nicht mehr gepredigt. Wenn der Antichrist kommt, wird er ein leichtes Spiel haben. Er wird die Welt von seiner Wahrheit überzeugen und er wird die Menschheit in seine Gefolgschaft ziehen, weil er Lösungen anbieten wird und mit Überzeugung und gewaltig reden wird, sagt die Bibel. Übrigens, auch für den Antichristen und für Satan ist es wichtig, dass Israel als Volk und Nation wieder da ist. Mag uns erstaunen, aber es ist tatsächlich der Fall. Es ist wichtig für die beiden, dass der Tempel wieder aufgebaut ist. Warum? Der Antichrist wird sich als der Messias Israels ausgeben und in den Tempel setzen. Er braucht den Tempel und vorgeben, er sei Gott und Anbetung für sich verlangen. Um sich als Gott ausgeben zu können, wird er lügenhafte Zeichen und Wunder tun mit der Hilfe Satans und der Dämonen. Paulus sagt, der Frevler aber wird kommen durch das Wirken des Satans mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden, denn sie haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen, dass sie gerettet würden. Und darum sendet ihnen Gott die Macht der Verführung, dass sie der Lüge glauben, auf das gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glaubten, sondern Lust hatten an der Ungerechtigkeit. Gott möchte alle Menschen retten, aber Gott ist auch Richter. Und wenn ein Mensch die Wahrheit ablehnt und Lust an der Ungerechtigkeit hat, wird ihn Gottes Gericht treffen. Leben wir 2026 in der Endzeit? Ich meine ja. Die Bibel nennt uns konkrete Entwicklungen und Zeichen, die das herannahende Ende und das Wiederkommen unseres Herrn Jesus ankündigen. Welche Schlüsse ziehen wir daraus? Was ist unsere Perspektive für das Jahr 26 und für das zweite Viertel des 21. Jahrhunderts? Erstens, wir müssen uns über diese Entwicklungen nicht wirklich wundern, nicht wahr? Wir müssen uns nicht wundern. Sie alle werden uns von unserem Gott im Voraus angekündigt. Wir wissen, dass das kommen muss, dass es kommt, wir erleben es. Wir kennen das Drehbuch und wir sind nicht überrascht. Zweitens, wir kennen den Ausgang. Am Ende wird alles gut. Es wird alles gut werden für die, die Gott lieben. Nicht pauschal für alle, aber für die, die Gott lieben, wird alles gut ausgehen. Es wird alles gut für die Gemeinde. Drittens, wir verstehen, die Evakuierung der Gemeinde, wir nennen sie Entrückung, durch den Herrn Jesus wird geschehen, so wie er es verheißen hat. Und darauf warten wir. Sie wird schon bald geschehen. Und deshalb schauen wir voller Freude und Hoffnung in die Zukunft. Nein, wir haben keinen Termin für die Entrückung. Und wir sollten es nicht versuchen, sie zu bestimmen. Zu viele haben es versucht und sind immer gescheitert. Aber was wir sagen können, ist dieses. Wir sind unserer Entrückung von dieser Erde näher gekommen. Näher als je zuvor. Jesus sagt, wenn aber dieses anfängt zu geschehen, richtet euch auf, erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Und weiter sagt er in Lukas 21, habt aber Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch, Trunkenheit und Sorgen des Lebens. Und jener Tag unversehens plötzlich über euch kommt. Denn wie ein Fallstrick wird er über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Darum wacht jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allem zu entfliehen, was geschehen soll. Gemeint ist hier ganz sicher die Entrückung der Gemeinde und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Jesus verspricht seiner Gemeinde, dass wir diese schlimme Zeit, die dann kommen wird, unter der Herrschaft des Antichristen, die auch die große Bedrängnis oder die große Trübsal genannt wird, entfliehen werden. Wir werden evakuiert, wir werden entrückt und wir werden vor ihm, dem Menschensohn, stehen. Wir werden Jesus von Angesicht sehen und wir werden das Ziel unseres Glaubens erreicht haben. Und viertens sagt Jesus uns, wir sollen Acht haben in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, auf uns selbst, dass unsere Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen des Lebens, damit dieser Tag nicht unversehens, überraschend über uns kommt, so wie er über diese ganze Welt kommen wird. Der Herr selbst sagt uns, wie wir diese Zeit unbeschadet bestehen können, durch Wachen und Beten. Wir müssen wachsam sein und nüchtern sein und unser Denken durch die Wahrheit der Bibel prägen lassen. Nicht durch die Inhalte dieser Welt und der Medien, sondern durch Gottes Wort. Und deshalb ist es so wichtig, die Bibel zu kennen, in ihr zu lesen und sie zu forschen, die Gemeinde zu besuchen, die Gottesdienste, die Gebetsgottesdienste, die Mitgliederversammlungen, die Kleingruppen und andere Veranstaltungen, das Bibelcafé. Wir brauchen die Unterweisung. Wir brauchen die Veränderung unseres Denkens. Wir müssen wachsam und nüchtern sein und unser Denken nicht durch die Welt prägen lassen. Wenn du dich Christ nennst, dich aber nicht mit der Bibel beschäftigst, selten oder kaum die Gottesdienste besuchst und in Sünde vielleicht lebst, dann bist du nicht wachsam und nicht nüchtern. Dann bist du leicht verführbar und jener Tag wird unversehens über dich kommen. Wenn du noch kein Christ bist, wird die massive Verführung der Endzeit deinen Verstand und deine Wahrnehmung zunehmend vernebeln und verfinstern. Du wirst die Orientierung völlig verlieren. Du wirst die Wahrheit nicht mehr erkennen können. Aber die wunderbare Nachricht am Anfang des Jahres 2026 lautet: Gott hat diese Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahin gab, damit jeder, auch du, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Diese Botschaft gilt heute noch und sie gilt auch dir ganz persönlich. Jesus ist die Wahrheit. Er ist das Licht mitten in der Dunkelheit unserer Welt. Und er allein besitzt wahres, unvergängliches Leben. Um ohne Angst und voller Hoffnung in dieser dunklen Welt leben zu können, brauchst du Jesus, den Retter. Komm zu Jesus. Er wartet auf dich. Er liebt dich, er will dich retten. Und du darfst heute zu ihm kommen, so wie du bist. So wie du bist. Du musst nicht erst besser werden. Du kannst das gar nicht von dir aus. So wie du bist, kannst du zu ihm kommen. Deine Sünden bekennen. Komm zu seinem Kreuz und glaube an ihn. Gib ihm dein Herz, folge ihm nach. Und dann bist auch du bereit, ihm zu begegnen, wenn er kommt, um seine Gemeinde abzuholen. Und dann kannst auch du mit uns zusammen singen. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Amen.